Türme ist schon mal ein guter Einstieg für die Predigt heute, denn vor einigen Jahren bin ich mit Kerstin in München gewesen, in der alten Pinakothek. Ich weiß nicht, wer dort von euch schon mal durchgelaufen ist. Und gerade beim Verlassen dieses Museums ist mir ein Bild ins Auge gefallen, und zwar war auf dem Gemälde der Turmbau zu Babel zu sehen. Und als ich dieses Bild gesehen habe, das hat mich irgendwie angezogen. Und ich habe gewusst, dass ich irgendwann einmal darüber eine Predigt machen muss. Und ich habe dieser Predigt heute bewusst diesen Namen gegeben, von der höchsten Höhen zu den tiefsten Tiefen. Und ihr werdet schon bald auch merken, warum es diesen Namen trägt. Also damals sprachen die Menschen noch eine einzige Sprache, die allen gemeinsam war. Und in der Bibel heißt es in 1. Mose Kapitel 11, wenn ihr mitlesen wollt, da heißt es: Als sie von Osten weiterzogen, fanden sie eine Talebene im Land Shinar. Dort ließen sie sich nieder und fassten einen Entschluss. Los, wir formen und brennen Ziegelsteine, riefen sie einander zu. Die Ziegel wollten sie als Bausteine benutzen und Teer als Mörtel. Auf, jetzt bauen wir uns eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Dadurch werden wir überall berühmt. Wir werden nicht nur über die ganze Erde zerstreut, weil der Turm unser Mittelpunkt ist und uns zusammenhält. Da kam der Herr vom Himmel herab, und um sich die Stadt und das Bauwerk anzusehen, das sich die Menschen errichteten. Er sagte: Sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang. Denn durch ihr vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Und wir werden hinuntersteigen und ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr den anderen versteht. So zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde, den Bau der Stadt mussten sie abbrechen. Und darum wird die Stadt Babylon Verwirrung genannt, weil dort der Herr die Sprache der Menschheit verwirrte und alle über die ganze Erde zerstreute. Also die ganze Schöpfung befindet sich erst im 11. Kapitel der Bibel. Und so viel ist schon passiert in diesen 11 Kapiteln. Wenn ich mal zurückgehe, dann schuf Gott zuerst Himmel und Erde und alle Naturgewalten. Hatten wir ja gerade in der letzten Woche wieder Schauspiel von Naturgewalten am Himmel. Und am Schluss den Menschen, um mit ihm in Beziehung zu leben. Und wir lesen bald, wie damals schon der Mensch sein wollte wie Gott und von der Frucht der Erkenntnis nahm. Und die erste innere und für uns heute noch spürbare Trennung zu Gott geschah. Denn die Sünde kam in die Welt. Und nach der Vertreibung aus dem Paradies folgt auch gleich der erste Brudermord von Kain und Abel. Und kurz darauf wird die Menschheit so böse, dass Gott es gräuelt, dass er sie geschaffen hat. Und er beschließt, die Welt zu fluten und mit Noah und seiner Familie neu anzufangen. Und diese Menschheit dann, die da heranwächst, die spricht alle die gleiche Sprache, haben alle die gleiche Kultur, haben alle die gleiche Gesinnung. Aber der Kern der Sünde und die Rebellion gegen Gott, die lässt nicht lange auf sich warten. Und der Mensch hat schon bald den Altar vergessen, den Noah baute, um daran zu erinnern, dass er mit diesen Menschen neu anfangen wollte. Diese Menschen zogen noch umher, sie waren noch nicht sesshaft gewesen. Aber dann kamen sie in diese Talebene im Lande Shinar und ließen sich dort nieder. Das ist so zwischen Euphrat und Tigris diesem Zweistromland, wenn ihr es auf der Karte sucht. Und es ist ganz interessant, wie die Menschen sich bald so einig gewesen sind, also heute wüsste ich gar nicht, ob das möglich wäre, dass Menschen oder Völker sich so einig gewesen sind, dass sie den Entschluss fassten, los, wir formen jetzt und brennen Ziegelsteine, denn die Ziegel wollen wir als Bausteine benutzen und einen Turm bauen. Zuerst bauten sie natürlich eine Stadt, aber das Zentrum dieser Stadt, Babel, das sollte ein Turm sein und nicht irgendein Turm sollte es werden. Denn es sollte ein Werk von Menschenhand werden, was vorher noch nie da gewesen ist. Ich muss euch das vorstellen. Das ist erst das 11. Kapitel der Bibel. So schnell ist der Mensch im Prinzip pervertiert. Die Menschen von Babel waren ganz fasziniert von diesen Gedanken und ekstatisch schaukelten sie sich hoch und schrien auf, wir bauen eine Stadt mit einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht. Und das erklärte Ziel der Völker in der Urzeit war es, etwas zu schaffen, das ihnen Ruhm einbringt und sie vor der Zerstreuung bewahrt. Die Völker, die wollten zusammenbleiben. Irgendwie war da ein Einheitsgedanke, dass sie gewusst haben, wenn wir nicht irgendwas bauen, was uns vereinen wird, dann werden wir irgendwann mal alle auseinanderbrechen. Deswegen haben sie gewusst, wenn wir diesen Turm bauen, wir werden so berühmt werden. Wir werden so viel Ehre erlangen. Wir werden so viel Ruhm bei all den anderen Völkern haben, dass es uns vereinen wird. Deshalb schufen sie sich einen großen Versammlungsort, der Einheit aufzeigen und durch einen Turm für jeden sichtbar sein sollte. Die Menschen wollten sich selbst einen Namen schaffen und lehnten damit Gott ab, dem allein es zusteht, den Namen des Menschen groß zu machen. Sie wollten sich also so ein Ruhmesdenkmal setzen und damit diesen Ehrennamen erwerben, Babel. Die hatten vielleicht Probleme damals. Zum Glück haben wir ja solche Einstellungen heute nicht mehr. Dafür sind wir ja viel zu fortgeschritten, oder? Nicht ganz, denn es ist noch gar nicht so lange her, als wir Menschen in unseren heutigen Tagen an babylonischen Türmen gearbeitet haben. Und ich glaube, wir bauen immer noch an unseren Türmen. Denken wir nur mal an die Mondlandung vor über 35 Jahren. Was für ein Wettlauf lieferte sich Amerika und Russland. Jeder wollte der Erste sein, der einen Menschen auf den Mond bringt. Und auf die Frage, warum es so wichtig ist, einen Menschen dorthin zu bringen, antwortete ein Mitarbeiter der NASA, ganz einfach, weil er da ist. Bloß weil der Mond da ist, ist es wichtig, dass wir als Erste dort waren. Und so scheint sich die Geschichte des Turmbaus in der Geschichte der Menschen immer und immer wieder zu wiederholen. Auf dass wir uns einen Namen machen. Nun, den Namen des ersten Menschen auf dem Mond, den kennt jeder. Und auch diesen ersten Satz, ein kleiner Schritt für den Menschen, ein großer Schritt für die Menschheit, den kennt jeder. Aber wer weiß denn, wie der zweite oder der dritte Mensch auf dem Mond gewesen ist? Oder denken wir mal an die Baupläne Hitlers und seinen Architekten Albert Speer, Berlin zur Welthauptstadt Germania zu machen. Dagegen scheint dieser Turm zu Babel ein Lehrlingsstück der Menschheit. Was Hitler damals mit Berlin geplant hatte, das hätte all das in den Schatten gestellt. Natürlich forschen wir ja im Namen der Medizin nur an unseren Genschlüsseln herum, weil wir Krankheiten heilen wollen. Oder steckt da auch der Wunsch dahinter, Leben künstlich zu erschaffen? Also was hat sich also verändert? in der heutigen Zeit? Eigentlich gar nichts. Denn die Menschen streben weiter und weiter und verwechseln oft genug dabei Fortschritt mit Größenwahn. Was aber war das Verwerfliche beim Turmbau zu Babel? Das Verwerfliche war nicht der Turmbau an sich. Das Verwerfliche sind auch nicht die Errungenschaften der Menschheitsgeschichte, was sie alles schaffen können, was sie alles schon erfunden haben und erforscht haben. Das Verwerfliche ist die Loslösung von Gott und das eigenmächtige und das selbstherrliche Handeln des Menschen. Und in gleicher Weise ist es auch das heutige Fortschrittsstreben des Menschen nicht verwerflich, sondern immer damit dieses verbundene Loslösen von Gott. Dieser heillose Wahn, so sein zu wollen und zu meinen, auch so sein zu können wie Gott. Das ist das Grundübel. In unserer Selbstüberschätzung vergessen wir, unser Leben und Tun mit Gott abzustimmen. Uns auf seine Wege zu begeben, von denen er möchte, dass wir sie gehen. J. Calvin sagte mal, ich dachte, dass die Fernbedienung geht. J. Calvin sagte mal, das ist alle Zeit der Welt Sinn, dass man sich um den Himmel nicht kümmert und auf der Erde, wo alles vergänglich ist, Unsterblichkeit sucht. Aller Hochmut führt gar leicht zum Unrecht gegen Gott, sodass wir nach Gigantenweise den Himmel erstürmen. Und P.J. Calderoni sagte, die Haltung der Völker, die hinter dem Plan, Stadt und Turm zu bauen stand, war einfach Rebellion gegen Gott. Und faszinierend finde ich, wie der Schreiber die Reaktion Gottes dann beschreibt. Die Antwort Gottes auf die Maßlosigkeit eines vollendeten Turmes hätte nur eigentlich die völlige Zerstörung sein können. Gott hätte einfach die Zerstörung der Stadt Babel anordnen können. Er hätte ein immenses Erdbeben die Stadt erschüttern lassen können. Er hätte damit den Turm zum Einsturz bringen können. Aber das tat er nicht. Gott hätte die Erde auftun können und die ganze Stadt verschlucken können. Aber das tat er nicht. Gott hätte Feuer vom Himmel fallen lassen können und die Stadt in Asche vom Winde verwehen lassen. Aber das tat er nicht. Es heißt ab Vers 5, da kam der Herr vom Himmel herab, um sich die Stadt und das Bauwerk anzusehen, das sich die Menschen errichteten. Und er sagte, sie sind ein einziges Volk mit einer gemeinsamen Sprache. Was sie gerade tun, ist erst der Anfang, denn durch ihren vereinten Willen wird ihnen von jetzt an jedes Vorhaben gelingen. Und wir werden hinuntersteigen und ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr den anderen versteht. Und so zerstreute der Herr die Menschen über die ganze Erde. Den Bau der Stadt mussten sie abbrechen. Also es war klar, dass Gott von nun an eingreifen musste. Er musste ihrem Tun eine Grenze setzen. Und deshalb konnten sie sich nicht mehr hören. Habt ihr gewusst, dass dieses wirkliche Übersetzen von verschiedenen Sprachen und Sprachenverwirrung eigentlich bedeutet im Ursprünglichen, sie konnten sich nicht mehr hören. Das ist ja ganz interessant, weil das ist die wörtliche Übersetzung für Sprachenverwirrung. Damit einer den anderen nicht mehr hören kann. Und das nicht mehr hören können führte dazu, dass Menschen sich nicht mehr verstehen. Und deshalb, wenn du mich heute hier hören kannst, vielleicht ist es mein Auftrag, dir heute zu sagen, dass der Hochmut in deinem Herzen dein Untergang sein wird. Wir wissen, dass die Bibel sagt, dass der Hochmütige fallen wird. Vielleicht aber ist es auch die Rebellion in deinem Herzen. Auch da wird Gott dir eine Grenze setzen. Kehre um, ruf die Bibel dir zu. Und in Babel, da gab es aber niemanden, da gab es niemanden, der zur Umkehr aufgerufen hat, weil sie alle rebellierten. Und mit dieser Grenze, die Gott ihnen setzte, die Zerstreuung, da gab Gott dem Menschen nochmal eine neue Daseinsform, in der der Mensch irgendwie neu leben konnte. Gott bewahrte den Menschen davor, sich selbst an Gottes Stelle zu setzen. Die Zerstreuung der Menschheit war nicht nur Strafe, sondern auch Wohltat. Eine Schranke für die Selbstsucht der Menschen. Eine durch Gott gesetzte, heilsame Schranke gegen die Weiterentwicklung ihrer sündhaften Vermessenheit, nennt es Hans-Jörg Bräuner. Und die Menschen, die können sich nicht mehr hören und sie verstanden sich also dann auch nicht mehr. Und jeder Mensch sprach urplötzlich in einer total komplett anderen Sprache, die der andere vorher noch nie gehört hatte. Und jeder dort in Babel dachte sich wohl in diesem Moment, ich weiß nicht, was mit den anderen los ist. Ich spreche doch nicht irgendwie jetzt plötzlich Chinesisch oder sowas. Aber der andere, der spricht eine komplett andere Sprache mit mir. Und das hat mir mal wieder gezeigt, mit was für einer Größe Gottes wir es zu tun haben, mit einem Fingerschnippen er eine riesige Anzahl an unterschiedlichsten Sprachen erfinden kann. Gott hat es überhaupt nicht groß angestrengt, plötzlich Sprachen in die Welt zu setzen. Und ich hoffe, Jonathan, ich weiß nicht, ob du noch irgendwie eine Fremdsprache als Abi hast, dass du weißt, daher liegt der Ursprung für das, dass du das jetzt lernen darfst. Die Menschen zerstreuten sich mit ihren unterschiedlichen Sprachen über die Erde. Und die Stadt Babel, die zerfiel. Die Vielheit und die Verschiedenheit der Sprachen, die ist aber bestehen geblieben. Und wir wissen, dass viele Missionswerke und Bibelübersetzer heute noch an ihre Grenzen stoßen, wegen dieser sprachlichen Barrieren. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was in Zephania 3, Vers 9 steht. Das ist ein Trost, denn nach Jesu Wiederkunft, heißt es da, wird es eine gewandelte, eine einzige und eine reine Sprache geben. Und das Beste ist, wir werden sie gar nicht lernen müssen. Wir werden sie einfach sprechen können. Und es hat mir auch irgendwie Trost gegeben, dass wir bei Gott einmal eine Sprache sprechen werden, die einzig ist, die gewandelt ist und die rein sein wird. Und die wird unter uns Christen herrschen. Das ist schon irgendwie toll, das zu wissen. Nun haben wir über die höchsten Höhen der Menschheit gesprochen. Und jetzt möchte ich mal über die tiefsten Tiefen der Menschheit sprechen. Ich meine damit nicht die Frisur von Philipp. Es ist schon etwas älter, was wir heute besprechen werden. Denn wer von euch weiß denn, was vor in etwa 3 Wochen vor 103 Jahren gewesen ist. Es nähert sich der 103. Jahrestag im April. Es war, natürlich wisst ihr das alle, der Untergang der Titanic. Also ähnlich wie beim Turmbau zu Babel dachte man, man hätte technisch so ein stolzes Schiff gebaut, dass nicht mal Gott es versenken könnte. Und auch da habe ich ein paar Bilder euch mal mitgebracht. Das Schiff, das hat 269 Meter Länge gehabt. Es hat 28 Meter Breite gehabt. Es hat 31 Meter Höhe gehabt, 20 Rettungsboote für maximal 1.178 Personen. 3.547 Passagiere waren maximal zugelassen. 1.502 Tote gab es beim Untergang und 705 Überlebende. Und wie ihr hier vielleicht sehen könnt, Da haben wir das Dunkelblaue, ist die Titanic. Das da ist die Größe einer Person. Das ist die Größe eines Autos, Größe eines Busses, eines Flugzeuges. Und der Mensch hat sich natürlich gedacht, es muss noch größere Schiffe als die Titanic geben und hat die heutige Queen Mary II gebaut, die natürlich die Titanic um einiges noch schlägt. Und am 14.04.1912 sank aber die Titanic nach einer Kollision mit einem Eisberg in einer Zeit von 2 Stunden und 40 Minuten. Und in dieser kurzen Zeit spielten sich unglaubliche Szenen an Bord von diesem Luxusdampfer ab. Ich habe euch noch Bilder mitgebracht von so einem Querschnitt. Hier so die ersten 2 Etagen, da war die High Society untergebracht. Das waren so die Luxusräume. Dann gab es diese bekannte Mittelschicht, die war hier dann etwas gröber aufgeteilt. Und hier unten, wo die Stockbetten sind, in den untersten Etagen, da war dann das gemeine Volk. Also man hat richtig gesehen, es gab 3 Kategorien, wie man dort reisen konnte. Und so waren die Menschen dann je nach ihrem Status und ihrer Klasse dort aufgeteilt gewesen. Nochmal ein Bild, und zwar sehen wir hier das große Antriebsrad, die Propeller, welche Größe ausmachen, und hier unten ein kleiner Mensch, dass ihr ungefähr mal sehen könnt, welche Dimension dieses Schiff gehabt hat. Ja. In 6 Eisbergwarnungen waren im Laufe des 13. April bei diesem Funkoffizier John Phillips eingetroffen. Dieser John Phillips war aber so beschäftigt mit dem Beantworten von Glückwunschtelegrammen, dass er wenig Notiz von diesen Eisbergwarnungen genommen hat. Und irgendwann einmal war er so verärgert über diese dauernden Eisbergwarnungen, dass er zurückfunkte an das Schiff California, von dem es kam, die Worte "Shut up". So viel heißen soll wie "Haltet endlich mal die Klappe, wir wissen schon, was wir hier tun". Der dortige Funker auf dem Schiff California verließ daraufhin den Funkraum und konnte die später gemeldeten SOS-Rufe nicht mehr hören. Die Titanic fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit weiter ihrem Ziel entgegen. Stunden später, im Angesicht des Todes, bereute dieser John Phillips seine Nachlässigkeit und rief: "Gott, vergib mir. Gott, vergib mir." Um 23.40 Uhr geschah die Kollision mit dem Eisberg an der vorderen Bugseite. An verschiedenen Stellen wurde die Schiffswand aufgeschlitzt und Wasser drang ins Innere. Und nach einer Inspektion war klar, dass die Titanic nur noch etwa 2 Stunden auf dem Wasser sich halten würde. Und um 0 Uhr und 10 Minuten ordnete Kapitän Smith das Herunterlassen der Rettungsboote an. Von diesen waren allerdings viel zu wenige an Bord. Hinzu kam, dass bei Beginn der Rettungsaktion kaum einer glaubte, die Titanic würde wirklich sinken. Und so blieben die ersten ins Wasser gelassenen Boote stark unterbesetzt. Es kam so weit, dass der Kapitän einen Teil der Schiffsmannschaft in die Rettungsboote beorderte, da die Passagiere sich einfach weigerten, in die Boote hineinzusteigen. Notraketen waren nicht vorhanden und so feuerte man Feuerwerksraketen ab, die aus der Ferne von dem vorbeifahrenden Schiff bewundert wurden. Um 1.25 Uhr brach dann die Panik los. Um 1.45 Uhr sendete die Titanic ihren letzten Funkspruch. Gegen 2.20 Uhr zerbarst die Titanic in 3 Teile, worauf das Vorder- und das Mittelschiff schnell versanken und das hintere Teil fiel auf das Wasser zurück und ging langsam unter. 1.500 Menschen waren zuletzt an Bord und wurden von der unsinkbaren Titanic in den Tod gerissen. Der Erbauer der Titanic verbrachte die letzten Minuten seines Lebens im Raucherzimmer, wo er immer wieder auf ein Wandgemälde starrte, Und dieses Wandgemälde hieß Die kommende neue Welt. Bruce Ismay war Teilbesitzer der Titanic und geschäftsführender Direktor von der White Star Company, die das Schiff gebaut hatte. Und er war es, der dafür verantwortlich war, dass nicht genügend Rettungsboote auf der Titanic gewesen sind. Als die Titanic unterging, beanspruchte er jedoch einen der begehrten Plätze für sich, kletterte in eines der Rettungsboote und überlebte. Daniel Buckley, Passagier der dritten Klasse, verkleidete sich als Frau und konnte einen Platz in einem der Rettungsboote ergattern, weil nur Frauen und Kinder zuerst in die Rettungsboote durften. Isador Strauss, Frau eines wohlhabenden Geschäftsmannes, half ihrer Dienerin in das Boot Nummer 8, legte ihr den Pelzmantel um die Schultern und sagte, halten Sie sich warm, ich werde ihn nicht mehr brauchen. In dem eiskalten Wasser, da spielten sich unglaubliche Szenen. Ein Überlebender, Oberst Archibald Gracie, sagte später, die mitleiderregenden Hilferufe der Sterbenden um uns hallen immer noch in meinen Ohren und ich werde sie bis zu meinem Todestag nicht mehr vergessen. Als das Boot Nummer 6 herabgelassen wurde, da erhielt Mr. Hitchens Befehl von Kapitän Smith, weitere Passagiere, die im kalten Wasser schwammen, aufzunehmen. Hitchens weigerte sich und gab zur Antwort, es ist jetzt unser Leben und nicht mehr ihres. Den Mitinsassen im Rettungsboot verbot er, andere aufzunehmen und ließ keinen mehr mit an Bord. Als die Titanic unterging, kämpfte auch John Harper gegen den nassen und kalten Tod und er war überzeugter Christ, dem es nicht Angst vor dem Sterben gewesen ist. Im Wasser rudernd driftete eine Gestalt an einem Brett geklammert auf John Harper zu und er rief zu dem Schiffbrüchigen, bist du errettet? Zurück kam die Antwort, nein. Harper rief, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Doch bevor der Mann antworten konnte, trieb ihn die Dunkelheit davon. Wie durch einen Zufall brachte die Strömung sie Augenblicke wieder später zusammen. Und noch einmal rief Harper zu ihm, bist du gerettet? Wieder dieselbe Antwort, nein. Und mit letzter Kraft wiederholte Harper seinen Ruf, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Der Schiffbrüchige konnte später aus dem Wasser gezogen werden und gerettet werden. Und später bezeugte dieser Überlebende, dass er John Harpers letzter Bekehrter sei. In den eiskalten Fluten hatte er den Ruf Harpers entgegengenommen und Leib und Seele, Leben und Sterben Jesus Christus anvertraut. Und er fand beides in jener Nacht, Rettung für seinen Leib und für seine Seele. Und als dann die Panik losbrach, da spielte die Tanzkapelle auf dem Schiff aufmunternde Musik, um die Passagiere zu beruhigen. Schließlich half auch das nicht mehr, und als es keinen Funken Hoffnung mehr gab, da befahl der Dirigent, ein altes Kirchenlied anzustimmen. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Und das waren die letzten Klänge an Bord, und bevor die Titanic mit 1500 Menschen unterging, hörte man dieses Lied. Und die Leiche des Dirigenten konnte später geborgen werden und in seiner Heimatstadt erhielt er eine heldenhafte Beerdigung. 30.000 Menschen kamen zu seiner Beerdigung, um von ihm Abschied zu nehmen. Auf seinem Grabstein wurden die Worte des letzten Liedes der Titanic gemeißelt. Näher, mein Gott, zu dir. Näher zu dir. Was zählt am Ende eines Lebens? Haben wir eine Antwort darauf? Die Titanic, die galt als unsinkbar. Sie war der Stolz einer ganzen Nation. James Cameron, der Regisseur von dem Film, der sagte, was an Bord dieses Schiffes geschah, spiegelt die menschliche Neigung wider, die Realität nicht wahrnehmen zu wollen. Sie sagten, dieses Schiff kann nicht sinken. Und in Wirklichkeit meinten sie, wir werden niemals sterben. Und eigentlich fahren wir alle auf der Titanic. Ohne es zu wissen. Als die Titanic losfuhr, waren die Menschen in drei verschiedene Klassen eingeteilt und dementsprechend untergebracht. Die High Society, die Mittelschicht und das einfache Volk der dritten Klasse. Und nach dem Untergang, da stellte diese White Star Company in Liverpool zwei große Tafeln auf den beiden Seiten des Eingangs auf. Auf der einen stand drauf, known to be saved, gerettet. Und auf der anderen Tafel stand known to be lost, verloren. Und das ist die eigentliche Kategorie vor Gott. Die wahre Zweiklassengesellschaft. Am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Was zählt, ist nur, ob ein Mensch mit Gott versöhnt und damit gerettet war für die Ewigkeit oder nicht. Oder ob er es nicht ist. Und es gibt nur diese zwei Kategorien von Menschen, gerettet oder verloren. Solche auf dem breiten Weg, die in die Verdammnis führt, oder solche auf dem schmalen, der ins ewige Leben führt. Und John Harper wusste, was zählt. Einzig und allein die Frage, ob ein Mensch durch Jesus Friede mit Gott hat. Oder anders gesagt, ob ein Mensch die ausgestreckte Hand Gottes ergriffen hat und an dieser Hand in die Ewigkeit hinübergehen wird. Jesus Christus kam in diese Welt, um uns zu retten, um uns mit Gott zu versöhnen. Weil wir Menschen das nicht aus eigener Kraft tun können, hat er den Sohn Gottes am Kreuz alles für unsere Rettung vollbracht. Und die Bibel sagt, jeder, der den Namen des Herrn Jesus Christus anruft, wird gerettet werden. Und jetzt will ich dich nochmals fragen, wie Harper es tat, bist du gerettet? Bist du versöhnt mit Gott? Auf welchen dieser beiden Schilder würde dein Name stehen? Gehst du an der Hand Gottes durch das Leben und weißt, dass die letzte Reise eine Reise zu Gott ist? Und warte bitte nicht, bis ein Unglück über dich hereinbricht, um diese Frage zu klären. Sei dir bewusst, dass du es nicht mehr weiter rausschieben darfst, da eine Antwort drauf zu finden. Und wenn Jesus Christus dein Retter geworden ist, dann hast du Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott und ewiges Leben. Und was wir jetzt machen werden, ist, dass das Lobpreisteam nochmal nach vorne kommen wird und dieses letzte Lied spielen wird, das damals auf der Titanic gespielt wurde. Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Und was wir machen werden, ist, dass wenn du weißt, dass dein Name mal in diesem Buch des Lebens stehen wird, dass Jesus auftun wird, möchte ich, dass du aufstehst und aus ganzem Herzen und voller Inbrunst dieses Lied mitsingen kannst. Wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, da dafür, dass Jesus Christus dein Herr und dein Gott ist, dann ist jetzt die Chance, aufzustehen bei diesem Lied. Und auch wenn du sagst, ich möchte meine Rebellion in meinem Herzen aufgeben und ich möchte meinen Hochmut ablegen, dann nimm das als Zeichen und steh jetzt auf und sing dieses Lied mit uns im Stehen, weil das passt nicht zu einem Leben mit Christus, wenn er dein Retter geworden ist, dass du weiterhin Rebellion in deinem Herzen trägst. Jetzt möchte ich euch nach vorne bitten. Wir singen gemeinsam das Lied und ich bete dann hinterher noch mit uns. Lasst uns stehen bleiben zum Gebet. Himmlischer Vater, du bist der Herr über uns. Und wenn du von oben vom Himmel herabschaust auf uns, dann sind die größten Bauwerke, die wir gebaut haben, immer noch etwas, was dich zum Lachen bringt. Das, was für uns Menschen so groß erscheint und wir so beeindruckt sind, das ist nichts für dir. Und du siehst auch uns Menschen an. Manchmal ist unser Herz größer und hochmütiger als dieses höchste Bauwerk, das wir bauen. Stolzer und prahlerischer. Und du bist deutlich und sagst uns, dass wir fallen werden. Herr, aber ich danke dir, dass das bei dir Zuflucht ist. Ich danke dir, dass du als Retter gekommen bist, um uns klar zu machen, dass niemand über dir steht. Und ich danke dir, dass du auch so klar gesprochen hast heute in die Herzen der Menschen. Amen.